Heute geht es um ein sehr großes Thema: Persona, Personal Branding, Creator Economy. Und ich habe euch einiges gegeben, was ihr vorher lesen solltet. Ich hoffe, es war spannend. Ich persönlich finde das Thema super spannend und musste mich da auch zurückhalten, euch nicht noch mehr zu schicken. Aber das ist okay. Dafür haben wir jetzt heute hoffentlich eine gute Diskussionsgrundlage. Wir beginnen mal mit dem Thema Personal Branding. Und das ist ja mit Sicherheit ein Wort, was ihr nicht zum allerersten Mal gehört habt, sondern das war ja auch schon so ein bisschen so ein Trend die letzten Jahre, dass Leute mit, ja, was sage ich hier, was dann in der Podcast-Aufnahme landet, Leute euch erzählen, wie ihr eine Personal Brand werdet und die dann monetarisiert und so weiter. Wie würdet ihr Personal Branding denn definieren? Was würdet ihr denn in euren eigenen Worten sagen, was ist Personal Branding?
Naja, in ganz einfachen Worten, eine eigene Marke aufzubauen.
Mhm. Und was ist eine Marke?
Eine Marke ist etwas, das, soll ich sagen, ganz schwer zu sagen.
Also hier im Chat ist ein Stichwort, nämlich Wiedererkennungswert. Vielleicht kannst du das ja bei deiner Definition mit benutzen.
Genau. Also es ist etwas, das auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert hat, das dann auch ein Alleinstellungsmerkmal, also das ist ja quasi auch das Gleiche, hat und ja, das kann natürlich ganz, ganz viel sein. Es ist natürlich Coca-Cola, also ein Getränk wie was weiß ich, irgendeine Kleidermarke oder sonst was. Also es hat einfach, es ist schwer zu sagen, Marke ist eine Marke und dafür gibt es Marketing letztendlich. Das ist aber sehr viel Bullshit-Bingo jetzt.
Eine Marke ist eine Marke, das könnte auch, könnte auch philosophisch sein, ja. Wir haben ja jetzt auch Menschen in diesem Raum, die in dem Bereich arbeiten. Wie würden die denn eine Marke definieren oder wie würden die denn Personal Branding definieren? Jenny, magst du mal?
Ja, ich habe gerade schon wild im Chat geschrieben. Ich habe gerade schon wild im Chat geschrieben, aber ich merke, dass ich nicht so schnell bin, wie du mich aufrufst hier. Ich habe gestern gerade eine sehr gute Podcast-Folge von The Future gehört zum Thema Brand. Also da ging es nicht speziell um Personal Branding, das nur am Rande, sondern eher um Brands allgemein. Und da wurde zum Beispiel auch unterschieden zwischen Top-Down-Branding und Bottom-Up-Branding. Und Top-Down-Branding ist da definiert worden als alles, was die Brand oder ich selber, wenn es eine Personal Brand ist, beeinflussen kann. Das heißt also so klassische Sachen wie fängt beim Logo an und hört bei meiner Kommunikation auf. Das heißt, wie spreche ich mit meiner Community? Und Bottom-Up-Branding ist dann alles, was worauf ich nicht so einen direkten Einfluss habe. Also zum Beispiel, wie verhalten sich die Leute in meiner Kommentarspalte? Sind das irgendwie nette Kommentare oder ist das eher so ein toxisches Umfeld, was da irgendwie passiert? Und da wurde die These aufgestellt und das fand ich sehr, sehr interessant, dass wir nicht wirklich einen Einfluss drauf haben, wie unsere Brand oder unsere Marke ja, wirkt. Also wir können da nur eine Richtung vorgeben oder das beeinflussen, aber wir können das nicht bestimmen, sondern das kommt eben darauf an, wie wird das Ganze aufgenommen von der Welt da draußen. Mhm. Und also kann ich nur empfehlen, also fand ich einen sehr interessanten Clubhouse-Talk, glaube ich, der da aufgenommen wurde.
Mhm. Wenn du magst, kannst du den Link raussuchen und in Chat schreiben, dann speichere ich das nachher. Es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, der wird Steve Jobs zugeschrieben. Eine Marke ist quasi, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Ich glaube, das wird Steve Jobs zugeschrieben, oder? Ich weiß nicht, möchte ihm jetzt nichts Falsches.
Ja, also das wurde gestern also in dem Podcast auch zitiert. Mhm. Ich glaube, es ist von Steve Jobs oder von jemand anderem sehr schlauen, der sich viel mit Marken beschäftigt, aber...
Ja, und was ich spannend finde, ist die Unterscheidung quasi zu sagen, die Brand, die Marke, das ist halt quasi das, was die Leute über dich denken, was die Leute über dich sagen und das kannst du halt nicht beeinflussen, weil ich kann quasi mir Sachen wünschen oder ich kann Sachen machen, aber was dann im Endeffekt Leute über mich und meine Marke denken, das kann ich einfach wirklich nicht beeinflussen. Ich kann den Leuten ja nicht ins Gehirn reinfunken und deren Gedanken oder deren Meinung beeinflussen. Und das, was man aber machen kann, das ist dann quasi das Branding. Also quasi Brand ist das, was passiert und also was das Ergebnis ist. Und Branding sind die Maßnahmen, die ich machen kann. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte so und so wirken, keine Ahnung, ich möchte feminin wirken, dann mache ich mir ein rosanes Logo, kein stahlblaues oder sowas. Ne? Also so jetzt ein super plakatives Beispiel. Ich glaube, das passiert aber ganz normal, dass man das also dass man sich zwar Sachen überlegt, dass aber trotzdem Sachen noch passieren. Also das, was du da zum Beispiel gerade genannt hast, irgendwie wie die Kommentarspalte ist oder so. Ich sehe das zum Beispiel oft bei so YouTubern oder Twitch-Leuten, dass dann zum Beispiel irgendwelche so Insider passieren innerhalb der Community. Das kennt ihr bestimmt auch von Leuten, denen ihr folgt. Also da passieren dann irgendwelche Insider und im besten Fall nimmt der Creator oder die Creatorin das dann auf und dann wird es quasi auch zum Teil quasi der Brand der Person und ja, damit wird dann gespielt. Mir ist das mal passiert vor 3 Jahren, Sommer vor 3 Jahren, da war ich nämlich krank und konnte literally nichts essen. Und als ich dann wieder gesund war, da bin ich total happy den Rest des Sommers immer zu dem Eiswagen gegangen, der hier immer abends im Viertel hält und habe dann auch mein Eis fotografiert in den Instagram Stories. Und ich habe mir da ehrlich gesagt nicht viel bei gedacht. Ich dachte halt so, ah ja, das sieht irgendwie schön aus und kann man Leute mit neidisch machen, was man halt so macht auf Social Media. Und dann ist irgendwie dieses Eis zu meiner Personal Brand, also zum Teil meiner Personal Brand geworden, dass Leute mich halt mit Eis und dem Eiswagen assoziiert haben. Und ich habe jetzt die Tage erst eine Sprachnachricht von einer Freundin bekommen und am Ende meinte sie halt von mir, ja, ich hoffe, dir geht's gut und du gehst oft zum Eiswagen, bla bla bla. Und Fun Fact, ich war halt dieses Jahr noch kein einziges Mal, allein schon, weil ich halt mich nicht in die Schlange stellen möchte, wo die ganzen Viren schleudern, die hier im familienfreundlichen Viertel wohnen, alle keinen Abstand einhalten können, weil sie nur ihr Eis im Kopf haben, was sie dann gleich kriegen. Also allein deswegen gehe ich halt nicht mehr zum Eiswagen. Aber ich finde es halt witzig, dass das irgendwie immer noch hängen bleibt. Und das ist halt genauso, ich habe mir nicht morgen überlegt, also bin ich morgens aufgestanden und überlegt, okay, zu meiner Personal Brand soll das, das und das und Eis gehören, sondern es ist halt so passiert. Und das ist ja auch normal, dass sowas sich so organisch entwickelt. Beziehungsweise, was ja auch in The Brand Called You, einem der Essays, das ihr lesen solltet, gesagt wird, ist, dass du quasi eh eine Personal Brand hast. Die Frage ist halt, ob du dich aktiv dahinsetzt und darüber nachdenkst, wie du wirken möchtest und was du dafür tun kannst oder ob du halt einfach nichts machst. Weil wenn du nichts machst, dann kann es halt passieren, dass zu deiner Brand irgendwas gehört, was dir eigentlich nicht gefällt. Also es hätte ja sein können, dass ich jetzt sage, ich möchte auf gar keinen Fall mit Eis in Verbindung gebracht werden. Dann muss ich halt quasi was dagegen tun. Ja, Jenny hat auch so einen Insider. Erzähl mal.
Ja, ich damals, als wir noch alle reisen konnten, bin ich recht viel Zug gefahren und habe immer das Glück, genau den Sitzplatz in der Bahn zu kriegen, der so, es ist ein Fensterplatz, aber da ist kein Fenster. Ich weiß gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das ist praktisch so, da ist so diese Mittelkonsole so, also literally jedes Mal, wenn ich irgendwo sitze und halt einen Platz reserviere, ist es, ich muss schon gar nicht mehr auf die Sitznummer gucken. Ich weiß schon genau, alles klar, da ist kein Fenster, das ist mein Platz. Und das ist mir sogar einmal im Flugzeug passiert. So, da habe ich sogar noch einen shitty Aufpreis bezahlt für einen scheiß Fensterplatz und dann war es kein Fensterplatz. So. Und ja, es ist immer ganz witzig. Und eine Zeit lang haben mich Leute wirklich dann markiert, wenn sie halt auch auf diesem shitty Platz gesessen haben. Das war ganz witzig, ja. Ja. Habe ich mir auch nicht vorher überlegt, aber war ein ganz guter Gag, ja.
Da müssen wir erstmal vorher drauf kommen, oder? So im Brandlabor sitzen und sagen, fehlende Fensterplätze werden zu meinem
Klasse,
Markenzeichen.
Das sehe ich bei mir.
Ja, aber das sind, und gerade wenn es halt solche witzigen Sachen sind, merkt man sich das halt viel mehr, als wenn Leute sagen, ich bin heute sehr rebellisch, ihr merkt schon, ja. Wenn Leute sagen, ich liebe Kaffee und das ist Teil meiner Persönlichkeit. So, nein, dass du keinen Kaffee trinkst, ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Und das ist halt so das Langweiligste, was man machen kann, wenn man sagt, ich will irgendwie Personal Branding machen. Ich zeige immer morgens, wie ich meinen Latte Macchiato zubereite. So, no, nobody cares und du bist nicht, wie heißt der? Peter McKinnon, dieser eine YouTuber, der immer so ästhetische Kaffeemontagen macht. So. Und ja, sorry, aber das ist super basic und ja, French Press, genau. Das ist auch nicht spannend, aber wenn halt sowas passiert, wie jemand kriegt immer den shitty Platz im Zug und im Flugzeug, das ist halt was, was halt witzig ist. Und du könntest natürlich auch sagen, ich teile das jetzt nicht, weil das ist halt so banal und das interessiert keinen, dann kriegt es natürlich auch keiner mit. Aber ja, wenn man so etwas macht, dann wird das natürlich Teil der Personal Brand. So, ich habe es eben schon angesprochen, das Essay The Brand Called You. Ich weiß nicht, ob ihr auf das Alter geachtet habt, es ist schon ein bisschen was älter und es gilt so ein bisschen als Grundstein für das Thema Personal Branding, was der Autor in diesem Essay sagt. Was würdet ihr denn sagen, was ist denn die Kernaussage von dem Essay, was ist denn so seine Botschaft? Tom Peters heißt er.
Ja, also dass man sich auf jeden Fall selber komplett eben auch für eine Brand behandeln soll. Also, dass man sozusagen genauso sich selber aufbauen soll, wie auch andere Marken das tun. Einfach weil alles, was man tut, kommuniziert, wie man mit Menschen umgeht, da so mit reinspielt. Und was mir sich mega eingebrannt hat aus dem Text, ist halt besonders dieser Absatz, also oder den fand ich einfach mega schön, dieses Aufheben der Karriereleiter. Also, dass man sozusagen auch so viel, viel stärker an Projekten heutzutage arbeitet und dass es eher wie so ein Schachbrett ist. Also, wo man jedes Mal einen neuen Zug machen kann und es nicht irgendwie darum geht, irgendwie aufzusteigen, was immer so dieses Bild auch der Leiter war, sondern sich immer neue Dinge entwickeln können und neue Projekte dazukommen und man plötzlich ganz neue Züge macht, mit denen man vielleicht selber gar nicht gerechnet hat.
Tabea, du hast doch auch so ein Wort für, oder? So ein ähnliches Prinzip quasi.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe es schon lange nicht mehr verwendet, Puzzleleben finde ich auch großartig, weil man halt dann einzelne Teile austauschen kann, wenn sie einem nicht gefallen und dann ergeben sie trotzdem immer wieder ein neues Gesamtbild. Also ist dem Schachbrett gar nicht so unähnlich.
Ja, also ich mag die Metapher auch total gerne von dieser Karriereleiter versus Karriere-Schachbrett, weil bei einer Leiter geht es ja quasi nur in eine Richtung nach oben. Und wenn du halt irgendwie nicht mehr weiterkommst, weil du, keine Ahnung, vielleicht irgendwie das Gefühl hast, in meinem Unternehmen gibt es irgendwie kein Budget, um mich zu befördern, oder ich habe irgendwie einen blöden Chef, der mich jetzt nicht weiter fördern möchte oder was auch immer, dann gibt es ja, also entweder du bleibst dann halt immer an dem Punkt oder du kletterst die Leiter wieder runter und fängst bei einer neuen Leiter wieder neu an quasi. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Und mit dieser Schachbrettmetapher sagt er halt quasi, es gibt immer super viele Züge, super viele Möglichkeiten. Und dabei hilft natürlich Personal Branding total, wenn die Leute irgendwie wissen, ah, das ist die Tabea, die kann das und das und das, die hat die und die Erfahrung, die macht das coole Projekt Hagen hat was, dadurch lernt sie irgendwelche Leute kennen. Hey, ich könnte auch die Tabea fragen, ob sie mir helfen kann bei diesem und jenem Projekt. Und dadurch würde Tabea sicher spannendere Projekte kriegen, als wenn sie einfach nur irgendwie so 0815 Xing-Profil hat mit irgendwie ihren letzten Arbeit und Auftraggebern oder sowas. Fällt dir noch irgendein Beispiel ein, Tabea, wo du das Gefühl hast, dass Personal Branding geholfen hat, um irgendwie ein cooles Projekt zu kriegen, einen coolen Auftrag? Kann von dir sein oder von einer Freundin oder irgendwas? Fällt dir da was ein? Oder den anderen auch? Im Chat steht gerade, bei all meinen Bewerbungsgesprächen war meine Passion Projects Thema. Bin mir sehr sicher, dass ich ohne meinen Blog einige Jobs nicht bekommen hätte, auch wenn er vollkommen unrelated war. Was denkst du denn? Was waren denn Gründe dafür, warum du den bekommen hast? Also wenn es nicht am Thema lag, woran lag es denn dann?
Also ich habe schon immer im Social-Media-Bereich gearbeitet und ich glaube, was immer so ein positives Totschlagargument war, dass ich damit halt belegen konnte, so hey, ich interessiere mich da wirklich dafür und ich habe das nicht nur fetzig jetzt in mein Anschreiben geschrieben, sondern ich schreibe halt schon seit gefühlt 1000 Jahren einfach in diesen Blog, wo bestimmt nicht alles Textergold ist oder Fotografiegold, was da drauf erscheint. Aber das konnte einfach wirklich zeigen, dass das halt nicht nur so, ja, ich bewerbe mich jetzt mal, weil die Stelle war frei, sondern ich habe da wirklich Bock drauf.
Ja, ich will und, hier arbeiten, weil ich Geld
brauche. Ja, Miete, genau. Also, ja, natürlich. Also, würde ich kein Geld brauchen, würde ich auch andere Sachen machen. Also, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber ja, also, ich glaube, dass das wirklich sehr geholfen hat. Und es war auch immer ein schönes Smalltalk-Thema, weil die meisten Leute im Bewerbungsgespräch haben sich das halt schon oberflächlich natürlich angeguckt und man hatte immer ein ganz gutes Gesprächsthema und ich konnte da halt auch einfach Sachen belegen, die ich halt sonst vielleicht nicht so einfach belegen hätte können. So.
Ich finde das witzig, dass die Leute dich ja schon dann so ein bisschen kennengelernt haben, wenn sie dein Projekt schon kennen. Und es ist irgendwie, finde ich, dann eine andere Ebene, auf der man dann, wenn man dann so ein Forschungsgespräch hat oder keine Ahnung, irgendwie so ein Gespräch, das finde ich, also habe ich natürlich auch schon erlebt, fand ich sehr angenehm. Und
kann ich noch witzige Geschichte erzählen? Also ist jetzt auch, also wird jetzt veröffentlicht, aber wir sind ja unter uns. Ich war auch mal in einer Agentur auf der Seite des Einstellenden. Das heißt, Leute haben sich dann bei mir beworben, unter anderem eben auch eine Person, die ihren Blog angegeben hatte. Und ich natürlich als interessierte Bloggerin gucke mir natürlich ihren Blog an. Und der letzte Eintrag auf ihrem Blog war, also der war auf Englisch, ich sage es jetzt aber auf Deutsch, weil ich den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf habe, war irgendwie so, warum mein bekackter Boss mich gefeuert hat, 10 Gründe, warum meine letzte Agentur shitty war. Und Spoiler, ich habe sie nicht eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Also ja, aber war auch interessant. Also auch da konnte ich so ein bisschen in ihre Persönlichkeit schon reinschauen, ja.
Ja, also
ich wollte nicht den nächsten Blog-Eintrag thematisch begründen, deshalb habe ich da abgesagt.
Ja, das zeigt, dass man, also dass es nicht immer nur positiv ist, wenn man irgendwie sowas macht. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, aber das ist genauso gesunder Menschenverstand wie poste keine Besowski-Fotos von dir auf deinem öffentlichen Facebook-Profil, wenn du dich bewirbst, weil du damit rechnen musst, dass die Leute in dem Unternehmen sich die angucken und dann ein schlechtes Bild von dir haben. Ne? Und ja, das ist quasi nur das nochmal extremer. Ja. Christina, magst du auch deine Blog-Story erzählen?
Ja, ich wollte erst noch was anderes sagen, was da passt, weil ich finde, so im digitalen Raum ist ja irgendwie fast alles direkt Personal Brand, weil die Person auf der anderen Seite hat ja gar keine Gelegenheit, einen wirklich kennenzulernen. Das heißt, alles, was man irgendwie online über sich teilt, sind dann die ganzen Mosaiksteine, aus denen sich die Personal Brand zusammensetzt. Und ich war gestern aus Spaß habe ich mit meiner Freundin in ihrer Dating-App so ein bisschen rumgespielt, weil das so eine neue ist, von der hatte ich vorher noch nie was gehört, Hinge. Und da ist es so, anstatt dass man einfach nur seine Fotos hochlädt und eine kurze Beschreibung schreibt, kriegt man Fragen gestellt. Also zum Beispiel, der perfekte Tag ist das und das oder etwas, wozu ich eine ganz starke Meinung habe, ist das und das und oder halt so ganz viele unterschiedliche Sachen, wo man wirklich so ein bisschen, also wo man sich kreativ austoben kann, wenn man dann möchte. Und gleichzeitig ist es auch gleich schon, man kriegt Ausschlusskriterien, wie auf Silbertablett serviert, weil bei bestimmten Sachen merkt man dann schon direkt, nee, also wenn das, was du von dir teilst und das deine Personal Brand wird, dann lieber nicht. Also das fiel mir dann dazu ein, 10 Gründe, warum mein letzter Boss scheiße war. Wenn das ist, was du von dir teilst, dann weiß ich nicht, ob das hier so passt.
Ja.
Ja,
das ist aber witzig.
Genau, mit meinem Blog. Ich hatte damals einen Blog für Berufseinsteiger, also Leute, die keine Lust oder keine Möglichkeit haben, ewig unbezahlte Praktika zu machen. So ein bisschen Bewerbungstipps und wann man sich für Generation Praktikum nicht ausbeuten lassen sollte und halt irgendwie so Tipps und Tricks. Und da habe ich dann immer mehr geschrieben und so auch dann irgendwann auch oft bei LinkedIn Sachen geteilt und darüber habe ich dann ein Jobangebot bekommen, bei der EU-Kommission im Presseteam also einzusteigen. Also ich war da schon mal Praktikantin und die Person, die dann eingestellt hat, hat bei LinkedIn einfach so ein paar Suchbegriffe eingegeben und mein Profil ist dann eben aufgetaucht und dann hat er gesehen, ach krass, die war schon mal hier zum Praktikum, aber das war einfach nur, weil ich einfach sichtbar war und dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt mein Profil irgendwie aufgeploppt ist. Ja, und dann später habe ich dann als Passion Project so eine künstliche Intelligenz Coding Workshops organisiert und darüber habe ich dann später den Job bei Google bekommen. Also weil auch da wieder ich in der richtigen Profession arbeite, also das heißt, passt schon, aber so der Unterschied, der es dann am Ende ausgemacht hat, war einfach die Tatsache, dass ich eine Online-Präsenz hatte, aus der ersichtlich wurde, was ich so mache.
Also du bist da das perfekte Beispiel quasi für, wie gut das klappen kann, wenn halt man diese Projekte hat und dann aber halt auch die richtigen Leute sie sehen. Sehr cool.
Genau. Projekte sind immer eine Möglichkeit, irgendwie so dem Glück einen Stuhl hinzustellen.
Das ist eine sehr schöne Metapher. Die klaue ich für einen Instagram-Post. Da musst du dich jetzt drauf gefasst machen, Christina. Ich credite dich auch. Eine kleine Story noch, dann benutzen wir dein Stichwort Sichtbarkeit. Und zwar, ich habe ja vor knapp einem Jahr eine Studentin angestellt und die war in meinem Seminar einfach als Studentin und da war sie mir halt auch schon positiv aufgefallen, weil sie halt gute Qualität abgeliefert hat, weil sie irgendwie zuverlässig war, pünktlich so. Aber gut, pünktlich und so sollte man vielleicht, das ist ja gesehen, wie so das Mindestmaß, was man machen sollte, keine Ahnung. Und was dann aber tatsächlich der ausschlaggebende Punkt war, warum ich sie dann unbedingt haben wollte, ich habe sie ja nicht mal ausgeschrieben, ich habe sie einfach gefragt, sie hat ja gesagt, Herr Beend, so, es war jetzt nicht, dass ich irgendwie es ausgeschrieben hätte und mehrere hätten sich beworben, sondern ich wollte sie gerne haben, weil ich auch gesehen habe, dass sie früher schon mal einen YouTube-Kanal hatte und sie hatte die meisten Videos mittlerweile deaktiviert und so weiter und das war auch nichts, Weltbewegend ist, es war irgendwie, wie man sich die Haare bunt färbt und solche Sachen, aber einfach nur, dass sie das hatte, fand ich halt super, weil ich halt genau wusste, sie hat sich schon mal hingesetzt, sie hat sich schon mal ein Konzept überlegt, sie hat sich schon mal vor die Kamera getraut, sie hat sich schon mal selber gefilmt, dann gedacht, ach du Scheiße, was zur Hölle mache ich hier, und hat es dann trotzdem hochgeladen, und auch wenn es irgendwie nicht von der Qualität oder vom Thema her perfekt war, darum ging es mir gar nicht, sondern einfach, dass sie das gemacht hat, da wusste ich, dass sie jetzt schon 10 Schritte weiter ist für das, wofür ich sie brauche, als wenn sie sowas noch niemals gemacht hätte. Und ja, Christina, du hast eben das Stichwort Sichtbarkeit gesagt. Wie sagt denn Tom Peters, der Autor von dem Essay The Brand Called You, wie wird man denn zu einer Personal Brand? Was muss man denn machen? Also das gilt jetzt an alle. Was hat er denn gesagt? Was sind denn die Schritte? Was muss man denn machen, damit man so eine Personal Brand wird? Also hat er gesagt, theoretisch ist man irgendwie schon eine, aber was soll man denn jetzt seiner Meinung nach machen, um da selber aktiv zu werden, das selber in die Hand zu nehmen?
Also ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht tatsächlich.
Wunderbar.
Guten Abend, Studio. Weil ich ja weiß, sonst habe ich die Hälfte. Naja, also ich hab aufgeschrieben. Erstens, beginne damit, Eigenschaften und Merkmale zu identifizieren, die dich von MitbewerberInnen unterscheiden. Zweitens, alle Attribute beiseite, die man als Angestellte braucht, um sich im Unternehmensgefüge zu verorten. Dann eben als drittes die eigene Sichtbarkeitskampagne, denn Macht ist eine Frage der Wahrnehmung. Viertens, regelmäßig mit dem Markt auseinandersetzen, um Aussagen über den eigenen Wert der eigenen Marke zu erhalten. Und fünftens, Emotionen verkaufen. Das sind die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe.
Sehr gut. Ich finde es spannend, wenn man sonst Personal Branding hört, dann denkt man ja immer sofort, das ist irgendwie was für Selbstständige oder für Gründer oder sowas. Und er hat es ja schon für Angestellte quasi im Hinterkopf. Also er sagt ja schon, nee, das brauchst du, also das kannst du auch in einem Unternehmen gut gebrauchen, wenn dann halt entschieden wird, okay, wer kriegt jetzt das nächste Projekt, das prestigeträchtig, oder wer kriegt die Beförderung, oder wer kriegt das Eckoffice mit besonders viel Fenster oder was auch immer, was so die Statussymbole sind, die man sich dann so erarbeiten möchte. Genau, und da sagt er einige Sachen. Ich hab nur 4 Punkte, aber Petras 5. Punkt ist auch gut. Also ich habe hier mal 4 Sachen rausgeschrieben von Tom Peters. Das erste ist quasi, was macht mein Produkt oder meinen Service anders? Also gerade Service jetzt auch wieder, wenn du an dich als Angestellte denkst, so, keine Ahnung, ich bin eine besonders witzige Copywriterin, oder ich bin, keine Ahnung, wenn wir gerade bei Goldtexte waren, Jenny, ne? Oder ich mache dieses und jenes besonders gut. So. Und eben zu überlegen, wie unterscheidet mich das von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern oder eben meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen. Also zu sagen, ja, keine Ahnung, bei XY ist der und der ganz gut, aber ich bin in dem Bereich genauer, besser, schneller, was auch immer, dass man das wirklich für sich hinausstellt, was so ein bisschen die Stärken und Schwächen sind. Ich habe da witzigerweise heute erst einen TikTok gesehen, wo eine Person so eine Webseite empfiehlt, wo man so einen Psychotest machen kann. Ich weiß nicht, Jenny, ob ich es dir geschickt habe, I don't know, wo man so einen Psychotest quasi machen kann, der einem so die eigenen Stärken verrät. Und natürlich wollte ich es dann auch machen und bin dann auf die Website gegangen und sie war halt down. Und ich glaube, dieses TikTok ist viral gegangen und hat die Website quasi gecrashed. Okay, Jenny hat es auch gesehen. Und also quasi der Tipp in diesem TikTok war, mach diesen Test. Und der Test sagt dir, was deine Stärken und Schwächen sind, und dann halt sie dir so vor Augen, wenn du halt irgendwie bei deiner Arbeit und so weiter, dass du da halt irgendwie drauf Rücksicht nimmst. Und das ist ja auch immer so banal irgendwie so, oder auch so eine dumme Frage im Bewerbungsgespräch, was sind deine Stärken und Schwächen? Und dann sagst du, meine Schwäche ist, dass ich Perfektionistin bin und dass ich immer alles perfekt machen will. Und dann schmeißen sich alle aus dem Fenster, weil sie diese dumme Situation nicht ertragen. Aber das ist ja tatsächlich super hilfreich, wenn man das wirklich weiß und wenn man das auch wirklich sich traut, irgendwie zu sagen, ich bin wirklich gut in dem und dem, oder ich habe ein Talent für dieses und jenes. Manchmal traut man sich da ja vielleicht gar nicht, das so zu sagen, weil man Angst hat, dass man dann irgendwie eine Angeberin oder sowas wirkt, wenn man da wirklich so das so verbalisiert. Aber er sagt, nee, das ist schon wichtig, dass man das machen kann. Und hier ist noch eine Ergänzung im Chat. Wenn man sich zu Punkt 1 Gedanken gemacht hat und eine klare Haltung hat, hilft es voll für beide Seiten festzustellen, ob das alles gut passt oder nicht. Ja, auch voll. Also zum Beispiel, ich bin voll die miese Teamplayerin. Also ich kann schon mit Menschen arbeiten, aber halt nicht in so einer klassischen Teamsituation. So, ich mag das nicht, ich bin da nicht gut drin. Und wenn ich mich auf irgendeinen Job bewerben würde, wo ich dann halt im Bewerbungsgespräch sage, ja klar, ich bin voll die gute Teamplayerin. Also das wird uns ja nur unglücklich machen, wenn ich dann diesen Job kriege, sondern, also wenn ich sage, nee, bin ich nicht, dann nehmen die mich halt nicht. Aber dann muss ich mich halt auf eine andere Stelle bewerben, auf eine andere Art von Stelle und nicht auf eine Art von Stelle, wo ich super dringend eine super Teamplayerin sein muss. Dann hat er ja noch hier den dritten Punkt quasi, auch was man schon für Erfolge und so weiter hat, ne? What have I accomplished? Womit du quasi angeben kannst. Also to brag ist ja auch sowas wie angeben, ein bisschen damit prahlen. Und das finde ich halt spannend, weil man vielleicht auch nicht oft genug darüber redet, was man so für Erfolge hat im Sinne von, keine Ahnung, ich habe irgendwie eine 1-0 in meiner Hausarbeit gekriegt, weil man jetzt noch Studentin ist, oder hier unser Projekt XY hat irgendwie super gut funktioniert, bla bla bla, dass man das vielleicht auch nochmal, also nicht nur so einmal so, ach ja, hier hat gut geklappt, keine Ahnung, irgendwem erzählt oder meinetwegen das Projekt auf LinkedIn post und dann ist gut, sondern auch überlegen, wie man das vielleicht noch länger nutzen kann, das, weil man ja auch oft denkt, alle Leute wüssten das schon und dann haben die Leute das aber irgendwie doch noch nicht mitbekommen, weil man es halt nur mal in einem Nebensatz irgendwie erwähnt hat. Also quasi da auch noch häufiger quasi darüber zu sprechen, was man schon geschafft hat, worauf man stolz ist, was man irgendwie sich selber so auf die Fahnen schreiben kann. Und den vierten Punkt, den ich hier noch rausgeschrieben habe, ist, wofür würdest du berühmt sein wollen quasi? Und er sagt, that's right, famous. Also quasi, was ist irgendwie eine Sache, die dir wirklich so wichtig ist, die so gut zu dir passt, dass du sogar sagen würdest, ja klar, dafür will ich irgendwie bekannt oder berühmt werden. Und ja, das soll einem dann dabei helfen, da die richtigen Sachen zu finden, was man machen kann. Und wie genau man dann diese Sichtbarkeit schaffen kann, die wir eben schon als Stichwort hatten, da sagt er, gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel sowas wie irgendwelche Zusatzprojekte zu übernehmen. Also das ist jetzt auch wieder hier im Unternehmenskontext, ne? Irgendwie ein Zusatzprojekt oder wie wir es halt machen, einfach digitale Projekte, Passion Projects, wo man sagt, ich mache das einfach, weil ich Bock habe auf ein Hagen-Projekt oder ich mache das einfach, weil ich es für sinnvoll halte, dass wir uns im Bereich Blühflächen irgendwie vernetzen und das Ganze vorantreiben und so weiter. Oder sowas wie Teaching, also irgendwie einen Workshop geben, Vortrag halten und so weiter. Da gibt es ja auch oft irgendwelche Netzwerktreffen zum Beispiel, die total froh sind, wenn da immer jemand kommt und was erzählt. Oder bei einem Barcamp mitmachen zum Beispiel. Ich weiß noch, Jenny, dass du mal bei einem Barcamp über deinen Blog zum Beispiel auch gesprochen hast. Also jetzt nicht im Sinne von, das wäre gut für deine Personal Brand, aber das ist halt sehr ehrlich wieder, ne? Wenn du über sowas redest. Tabea, du hast doch, glaube ich, auch schon mal bei so einem Format mitgemacht, oder? Wo du Hagen hat was vorgestellt hast. So ein, wie heißt das? Pecha Kutscha oder so?
Ja, genau, so eine Pecha Kutscha Nacht. Und ich habe jetzt tatsächlich auch noch einen Blogbeitrag für diesen Stadtteilblog geschrieben, schon mal so ein bisschen Blogschreiben zu üben auch.
Ja, voll. Genau, das ist ja genau sowas, wo halt manche Leute dann sagen würden, oh nee, da muss ich diesen Blogartikel schreiben, da kriege ich ja kein Geld für, da muss ich mich ja hinsetzen und meiner Freizeit diesen Text schreiben. Und da würden ganz viele Leute halt sagen, ja nee, habe ich keinen Bock drauf. Und wenn du halt sagst, ja nee, ich mache das jetzt, weil dann der Typ, der diesen Blog hat, sieht, dass ich es ernst meine, der kriegt irgendwie was von mir, der schuldet mir dann Gefallen quasi, blöd gesagt. Oder andersrum, wenn ich ihm geholfen habe, dann wird er mir in der Zukunft auch helfen. Oder wenn man vielleicht einfach sagt, Karin, mir ist das Thema des Blogartikels wichtig und ich freue mich, wenn dann mehr Leute das lesen. Also auch allein solche Motivationen her. Das finde ich sehr schön, wenn man da gewillt ist. Es gibt ja Leute, die quasi so eine Einstellung haben, so nach dem Motto, ich mache keinen Handschlag, wenn ich nicht dann Kohle dafür kriege, die dann so, also die halt selber auch nicht auf die Idee kommen würden, dann wahrscheinlich so ein digitales Projekt zu starten oder die auch bei sowas wie, hey, hättest du Lust, einen Gastartikel für meinen Blog zu schreiben, halt never ever ja sagen würden. Aber Tabea, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bereust nicht, dass du es gemacht hast und hast jetzt irgendwie nächtelang nicht mit dem Text rumgeschlagen, sondern es hat dir auch einigermaßen Spaß gemacht. Und du bist jetzt quasi, hast auch wieder jetzt einen Schritt gemacht, ein Mosaiksteinchen, wie Christina es vorhin genannt hat, ein Mosaiksteinchen für deine Personal Brand. Und es kann jetzt sein, dass jemand den Blog liest und sagt, oh, das ist aber ein cooler Artikel. Huch, der ist ja von einer Gastautorin, gar nicht von dem sonstigen Blogger. Tabea, google ich mal, was macht denn die so? Und ja, wird dann vielleicht Fan von deinem Projekt oder, keine Ahnung, vernetzt sich irgendwie mit dir oder so. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, dass du auch coole Projekte und so weiter durch deine digitalen Projekte gekriegt hast. Also bist du ja ebenfalls ein Beispiel dafür, dass das klappt.